Podcast und damit herzlich willkommen zur nächsten Bonus-Episode in dieser Saison. An meiner Seite wie immer der bestens informierte, gut aussehende Lukas.
Moin Tobi, moin. Ich dachte, ich soll die aussehen lassen.
Ja,
ich dachte,
da kommt noch was. Das kommt ja jetzt auch erst. Diese Bonusfolge dreht sich um das Spiel vom vergangenen Mittwoch. Was sollen wir sagen? Respekt an die Mannschaft, richtig geiles Spiel, zwei geile Tore gemacht. Glückwunsch an Alexandra Popp, wohlverdient ins Finale gegangen. Ich freue mich auf das Spiel am Sonntag. Das war's für heute. Nee, achso, wir müssen das andere Fußballspiel auch noch besprechen. Ne?
Ich möchte nicht über die DFB reden. Ich verabscheue die Frauennationalmannschaft genauso wie ich die Männernationalmannschaft verabscheue. Deswegen werde ich mir am Sonntag auf jeden Fall auch nicht, oder doch vielleicht, also sagen wir es anders. Okay, jetzt hast du hast die Frauen erwähnt. Ich nutze immer gerne die Möglichkeit über
DFB-Bashing.
Ja, genau. Deswegen, ich hoffe, dass England das Finale gewinnt, allein. Und ich bete darum, dass wir Elfmeterschießen verlieren und Svenja Huth den Elfmeter verschießt. Das würde ich so abfeiern. Dann würde ich da, das würde ich, also Svenja Huth, du weißt ja wahrscheinlich, was sie über den das von Beppen gesagt hat. Und so sagte, dass sich keiner gerne, oder sie hat ja gesagt, man guckt sich lieber Schalke gegen Dortmund an, als Beppen gegen Sand. Ja. Von daher ist das schon eine interessante Aussage über einen, also in einer Branche, sag ich jetzt mal, wo man auch für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung angeht, sozusagen, was den Männer- und Frauenfußball angeht.
Wo man froh sein sollte über jeden Verein, der halt etwas dafür tut, dass der Fußball populärer wird. Ne?
Und sie hat ja auch 10 Jahre bei FSC Frankfurt gespielt, einem reinen, zum damaligen Zeitpunkt halt Frauenfußballverein, und sich dann so über den SV Meppen und auch SC Sand auszulassen, da würde ich schon sagen, das geht gar nicht. Von daher bin ich kein, also normalerweise würde ich sagen, ich verhandle Frauenfußball und Männerfußball gleich. Ich gucke beides nicht. Mir ist auch die WM egal.
Ich spiele Fußball.
Ja. Genau. Mir ist WM egal, mir ist EM egal. Es ist egal, ob in Katar oder in England oder wo auch immer. Von daher werde ich mir am Sonntag definitiv nicht dieses Spiel angucken. Eigentlich.
Aber grundsätzlich finde ich es noch schwieriger, also wenn wir in Katar spielen, ehrlich gesagt. Das hat aber politische Gründe.
Ja, genau. Deswegen. Ich würde so gern sagen, yo, ich boykottiere halt alles, was DFB jetzt zu tun hat, zumindest mit Nationalmannschaft. Ich boykottiere nicht alles, was DFB zu tun hat, aber dann würde ich auch keine dritte Liga gucken.
Nichtsdestotrotz war es auf jeden Fall das ansehnlichere Spiel.
Was ich aber sagen wollte, das ist wahrscheinlich hundertprozentig richtig. Die SV Meppen U23 spielt am Sonntag auch um 15 Uhr Bezirkspokal gegen SV Langen in Niederlangen. Also da sollte man hinfahren. Ich meine, da kann man wahrscheinlich, wenn man auch Frauenfußball interessiert ist, um 15 Uhr, um 18 Uhr ist ja das Spiel. Da sollte das dann schon zu Ende sein und dann sollte man vielleicht auch schon wieder zu Hause sein, je nachdem, wo man wohnt. Aber lieber SV Meppen U23 gucken als Frauenfußball lernen.
Ja, das war jetzt auf jeden Fall der etwas spaßigere Part des Podcasts, den wir heute aufnehmen werden. Ich wage mich jetzt schon mal weit aus dem Fenster, wenn ich sage, es wird ja halt heute auch nicht so lange dauern wie eine reguläre Spieltagsfolge. Aber also die Umstände dessen, was am Mittwoch uns so also auf den Tribünen erreicht hat, zwingen uns eigentlich dazu, doch nochmal ein Wort zu ergreifen. Denn also wir haben in der vergangenen Episode gesagt, ja, wenn es nicht so doll läuft, dann überlegen wir uns mal, ob wir davon noch einen Podcast aufnehmen oder nicht. Nicht so doll wäre jetzt halt noch eine absolute Verharmlosung dessen, was wir da gesehen haben. Das war absolut desaströs.
Bevor wir auf das eingehen, möchte ich noch in kurz eins dazu sagen, wenn jetzt jemand das hört, der uns nicht regelmäßig hört und sagt, oh, der haut hier auf den Frauenfußball ein. Nein, ich haue nur auf den nationalen Frauenfußball ein. Ich gucke sehr gerne ich habe sehr gerne die zweite Frauen-Bundesliga geguckt und ich werde in diesem Jahr sehr, sehr gerne die erste Frauen-Bundesliga gucken. Von daher sei dazu gesagt, das hat nichts mit Frauenfußball zu tun. Ich unterstütze den Frauenfußball vollumfänglich, wenn es halt Vereinsfußball angeht, wenn es SV Meppen angeht. Das sei dazu gesagt, auch an alle, die jetzt gerne... Das
vorhin auch schon erwähnt.
Ja, ich wollte es nur eben sicherheitshalber sagen, weil vielleicht geht der jetzt heftig viral, 1 Milliarde Klicks und dann bleibt nur hängen, dass ich den Frauenfußball hasse.
Das ist egal, mit dem Geld und dem Ruhm, den wir dann haben, kannst du auch als Frauenfußball-Hater dastehen.
Nein, das bin ich ja nicht. Deswegen wollte ich das nur klarstellen, ich unterstütze da die SV Meppen Frauen vollumfänglich. Ich mag halt nur den DFB nicht und das muss differenziert werden. Aber ja, ein Landespokalspiel, was nicht in Vergessenheit gerät. Also wir haben ja gedacht eigentlich so nach Reden, ne, da hat man gedacht, jo, wir haben den Bodensatz erreicht. Aber der SV Meppen, der bemüht sich da immer wieder drunter zu gehen. Das ist immer so das Problem. Wir sagen, ich habe letzte Saison so häufig gesagt, das ist das schlechteste Heimspiel, was ich jemals gesehen habe. Ich traue mich das nicht mehr zu sagen, weil der SV Meppen nimmt das immer als Herausforderung und zu sagen, du hast doch gar nichts gesehen, du Vollidiot.
Das können wir schlechter. Keine Panik.
Genau, und das ist halt das Ding. Und deswegen weiß ich nicht, wie ich mit diesem Spiel umgehen soll.
Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich... Ich bin also wirklich geplättet, fassungslos gewesen.
Sprachlos ist im Podcast immer schlecht.
Ich hoffe, das passiert uns nicht. In der dritten Minute in Rückstand zu geraten.
Kennt ihr.
Ist die eine Geschichte. Sich innerhalb von einer Viertelstunde dann auf ein 3-0 abschlachten zu lassen,
das ist eine
ganz andere Geschichte. Ich hatte noch geliebäugelt damit, ob ich in der Halbzeitpause, ich sitze da selten, eher so mal dann Post habe dazwischen oder sowas alles. Du bist ja auch mal für unsere Seite dann da unterwegs. Und so.
Eine Halbzeitpause.
Ich hab noch gedacht, ob ich den Zwischenstand schicke und sage, das Beste an der ersten Halbzeit ist, sie ist vorbei. dann kam die zweite Halbzeit und was sollen wir sagen? Stimmt, sie war besser als die erste Halbzeit, aber auch nur, weil wir nur 2 Gegentore gekriegt haben.
Ja, das ist nicht der einzige Grund, warum sie besser war.
Ja, nichtsdestotrotz, glaube ich, müssen wir mal grundlegend gucken, eben woran liegt es. Ne? Woran hattet ihr liegen? Es liegt noch irgendwo.
Irgendwo liegt der Grund.
Wo liegt das Häufchen? Und wir werden uns heute auf jeden Fall noch auf keine Krämer-Diskussion einlassen an dieser Stelle.
Und wir brauchen gar nicht mehr über den, wir brauchen nie mehr über den Trainer zu diskutieren, nee. Weil es ist egal. Diese Mannschaft ist untrainierbar, habe ich auf Instagram geschrieben, weil ich habe das Gefühl, also dieses Wort untrainierbar kennt man eigentlich nur aus im Zusammenhang Schalke 04, Hamburg, also Hamburger SV, ich glaube Dortmund war das auch mal irgendwie, Bayern München vielleicht in einer gewissen Phase ihrer Vereinshistorie, aber den SV Meppen hat es jetzt irgendwie auch erreicht, wo ich mir denke, es ist eigentlich egal, welcher Kasper an der Seitenlinie steht. Das meine ich nicht despektierlich, sondern
Die despektierliche Ansicht der Mannschaft offensichtlich
genau. War das. Halt ich habe ganz große Meinung eigentlich von Stefan Krämer. Ich bin auch froh, dass er da ist. Und deswegen, ich war es bei Rico Schmidt ja auch, war aber auch froh, dass er weg ist. Jetzt würde ich mir denken, okay, an Rico Schmidt lag es zu 0,0%. Also auch die Gerüchte, dass er mit der Mannschaft nicht kann. Gut, vielleicht immer noch gestimmt haben, aber das kann ja auf Krämer jetzt nicht zutreffen. Trotzdem haben wir es halt geschafft. Ein Heimspieldebüt eines neuen Trainers, was so wahrscheinlich auch noch nicht gab. Von daher, das ist schon ziemlich heftig, was da jetzt abgegangen ist. Was, wie gesagt, in Reden haben wir darüber gesagt, jo, das stimmt halt zwischen Mannschaft und Trainer nicht, der erreicht die nicht mehr, wir schaffen es nicht mehr, irgendeinen Matchplan auf die Kette zu bringen. Und deswegen haben wir halt da verloren. Aber jetzt muss man sagen, gut, zweites Pflichtspiel des neuen Trainers. Übrigens, falls ihr so Bohrgeräusche hört, bei uns im 1912-Studio. Ich will so sagen, falls es ist, ne?
Wir erweitern.
Genau, wir bauen an.
Mit Lutz einen dritten Sprecher, der natürlich sein eigenes Studioabteil bekommt.
Deswegen genau. Der ist ja immer nur dafür da, wenn wir es nicht an einem Ort aufnehmen. Deswegen bauen wir hier an, genau. aber hier meine lieben Nachbarn, die wollen wohl erweitern. Aber falls ihr das nicht hört und euch über diese Aussage wundert, aber am besten, falls es nicht rausgefiltert werden kann, dann wisst ihr, woran es liegt. Ja, jetzt habe ich mich selbst ein bisschen auf den Tritt gebracht, aber wir haben ja gesagt, kein Matchplan und erreicht die Mannschaft nicht mehr, wir haben keinen Plan B. All das kann man einfach so, ich glaube, unseren Podcast zu reden, können wir jetzt eigentlich wieder 1:1 machen, weil...
Dann schneide ich ihn an dieser Stelle aber rein.
Schneide ich mal rein, genau das. Ne? Nee, aber weil... verwunderlich, dass wir immer und immer wieder über die gleichen Sachen diskutieren.
Ich möchte als erstes übrigens noch mal dazu anfügen, Oldenburg hat übrigens komplett die 90 Minuten so gespielt, wie ich es mir von unserer Mannschaft wünschen würde.
Ja.
Die sind einfach komplett offensiv geblieben und auch das über die ganze Zeit und auch nach dem 3-0 und die haben weiter Druck gemacht und die haben weiter nach vorne geschoben. Klar, ich meine, wenn du da eine am Boden liegende Mannschaft hast, die irgendwie nicht weiß, was sie tut, da kannst du natürlich auch ein bisschen mehr Pressing machen, keine Frage. Aber insgesamt, also hat man das Spielen an Oldenburger Stelle nicht eingestellt, egal wie hoch es war. Und das hat ganz offensichtlich wunderbar für die funktioniert. Natürlich brauchst du dafür auch an der Stelle den richtigen Gegner. Ich würde behaupten, umgekehrt gespielt hätten wir dafür auch den richtigen Gegner gehabt. Das ist aber die große Frage jetzt, die ich mir dann stelle. Man erkennt ja, finde ich zumindest in den ersten Minuten, gut, das ist jetzt in diesem zweiten Spiel schwieriger zu sehen gewesen als im ersten Spiel, dass Stefan Krämer eine gewisse Spielweise, einen gewissen Taktikbereich rübergebracht hat und gesagt hat, so möchte ich die Spielweise wohl gerne haben. Die Spieler des SV Meppen auf dem Platz allerdings sagen, ja, machen wir 15 Minuten und dann machen wir wie immer. Das ist das, was bei mir irgendwie ankommt, wenn ich dazu gucke. Also ich denke dann immer am Anfang, das läuft anders und keine Ahnung was. Und nach 15, 20 Minuten denke ich, es ist alles wie die letzten 2 Jahre.
Also ich sag mal, zum Thema Pressing von Oldenburg, weiß ich nicht. nach dem 3-0, glaube ich, haben sie ein bisschen zurückgefahren, was Pressing angeht. Aber ja, die sind
in der ersten Halbzeit zumindest.
Da geht ja, ja, recht, ja. Sind halt aber auch immer wieder so, haben halt dafür gesorgt, haben uns zu Fehlern gezwungen. Und das ist sehr, sehr einfach gewesen. Ich glaube, das meinst du vielleicht auch so ein bisschen. Das ging nach dem 3-0 auch so ein bisschen, dass wir dann halt, ich sag mal, die sind in Zweikämpfe gegangen. Das hat meistens dann schon gereicht, dass wir dann irgendwie einen Horrorpass gespielt haben. Also nicht ganz so schlimm natürlich wie beim 2-0 zum Beispiel, was ja über, oder am 3-0 war es glaube ich auch, was ja wirklich überragend war, wie wir einfach uns die Dinger selber reingehauen haben. Wo ich hundertprozentig zustimmen kann, das ist halt auch was, worüber wir seit zwei oder drei Jahren reden, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, kriegst du ein Gegentor, ist das Spiel durch. Also das ist wirklich unfassbar, wie das Selbstvertrauen anscheinend an einem seidenen Faden hängt. Ja. Wenn du ein Tor machst, eigentlich okay, dann muss halt schon wirklich was passieren, dass es dann schlechter läuft für dich, weil eigentlich so schlecht ist die Qualität im Team ja eigentlich auch nicht. Jetzt gut, wenn man jetzt sich Oldenburg zum Beispiel anguckt, haben wir es aber auch irgendwann, ich weiß jetzt nicht, wie man es beschreiben soll, aber irgendwann haben wir dann auch etwas aufgehört, offensiv zu spielen. Da war es dann halt auch so nach dem Motto, wir führen 1-0, verwalten wir mal ein Bitgen, das kriegen wir wohl irgendwie hin gegen den Aufsteiger. Jetzt war das halt so, du liegst halt, du hast ja das 2-0 und 3-0 von einer Minute gekriegt. Also du schaffst es halt, wenn der Gegner dann wirklich dich ein bisschen unter Druck setzt, dann ist der SV Meppen einfach tot. Das ist wirklich überragend scheiße. Also ich verstehe es auch eigentlich gesagt nicht. Und da wird ja dann jetzt auch zum Beispiel gesagt, oder ich habe es öfter mal gehört, die Neuzugänge und so ein Paul Manske und so, der jetzt ja auch gespielt hat, nicht drittligatauglich und so weiter. Das Problem sind aber eigentlich eher die Leute, die theoretisch schon ihre Drittligatauglichkeit unter Beweis gestellt haben.
Ja.
Also allen voran unser neuer Kapitän David Blacher, Ole Käuper, Steffen Puttkammer.
Ja.
Was ist mit den Jungs?
Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, mein Herz schlägt für Steffen. Aber ja. ich weiß wirklich auch seit ein paar Monaten nicht, was mit dem Kerl los ist.
Mattes Haßmann kann ich auch noch in die Reihe reinwerfen, wenn wir das sagen. Mattes Haßmann hat die Tordiskussion in diesem Spiel beendet. Ja. Und ich bin da nicht böse drum. Ich hätte mir so gegönnt, dass er diese Saison die Nummer 1 wird. Aber ganz ehrlich, ein Johannes Kersken hat im ersten Spiel ein, zwei überragende Paraden gehalten, hat Sicherheit ausgestrahlt, konnte am Gegentor nichts machen. Bei dem 5-0 kann man bei drei Toren auch Mattes Haßmann ankreiden oder muss man sich fragen, ob der Junge vielleicht die Drittligatauglichkeit jetzt noch nicht konnte sie noch nicht nachweisen, zumindest nicht diesem einen Spiel. Es gab ja Spiele, wo er das konnte.
Stabil, ja, offensichtlich.
Genau, das ist halt so mal hoch, mal hopp, mal top und so weiter. Das könnte bei Kersken natürlich auch sein, wenn er jetzt auch drei Böcke schießt gegen Zwickau zum Beispiel, dann kann das natürlich auch sein, dass wir da dann auch wieder drüber reden und zu sagen, Erik Tomaschke, komm, Fuß noch halb ab, aber muss. Nee, aber deswegen, das hat jetzt einfach gezeigt, ne, dass auf der Torwartposition kein Wechsel geben wird. Und
ich muss ja sagen, cool, zwei Reihen vor uns saß Tanku,
ja,
der ja das Spiel mitgesehen hat. Gute Besserung weiterhin an dich. Ich weiß auch nicht, wie oft der Kommentar kam: Junge, ist egal, mach dich warm. Also ich kann das halt irgendwie nachvollziehen, der Frust saß halt tief und ich weiß auch nicht. Also wenn es immer an einer Person scheitert bei uns in der Mannschaft, ne? Und also das ist ja jetzt halt natürlich jetzt auch von der Tradition ist, auf den Spieler zu schieben, der aktuell gefehlt hat. also das jetzt nicht
so
negativ.
Aber Marius Kleinsorge, warum warst du nicht fit, Mann? Schön gut, das sei dazu gesagt.
Auf der Tribüne war aber auch.
Ja, genau, alle. Ja, auch die Frauen nach dem Training auch haben sich das auch kurz angetan, haben dann gedacht, okay, Locke war auch da, WDF-Seef war da, Abifade, wie gesagt, es waren eigentlich fast alle da. Und die Frauen, Pio war auch da.
Hm?
Pio war auch, oder Pio war auf der Bank, natürlich. Ja. Pio war auf der Bank. Hat sich auch noch den Fans gestellt, als einer. Also man muss ja sagen, wegen ja zu reden, haben sich alle, bis auf Marvin Poirier, den Fans gestellt. Aber bei Marvin Poirier kann ich ehrlich gesagt den Frust noch ein bisschen nachvollziehen, dass er da keinen Bock drauf hat.
Und den hat er übrigens auch auf dem Rasen rausgelassen. Das war nämlich der die Leute noch angefangen hat, gesagt, verdammte Scheiße, reißt euch zusammen.
So ähnlich.
Kann ich das O-Ton-mäßig wiedergeben, aber auf jeden Fall hast du da gemerkt, da sitzt halt auch Zunder drin. Der hat halt tatsächlich Bock zu spielen. Schade, dass da 10 andere Leute auf dem Platz stehen.
Ja, das Problem, haben. Ja genau, er legt eine Spielweise an den Tag, den ich mir zumindest von der offensiven Reihe wünsche, weil das ist halt so, er läuft an, er versucht Bälle Ballverluste zu erzwingen und so weiter. Ja, das kannst du natürlich gegen eine Dreierkette alleine nicht machen, dann brauchst du halt auch noch zwei andere Leute und das waren in dem Fall halt Paul Manske, drei Leute dann in dem Fall noch, Mike Feigenspahn und Morgan Fassbender.
Und von den drei Leuten hat sich auch keiner mehr dafür empfohlen, ja, für einen weiteren Startelf-Einsatz. Das ist ja auch so, jetzt haben wir, ich habe ja bei Twitter zum Beispiel dann geschrieben zu Marius Kleinsorge, also du bist wahrscheinlich sehr, sehr froh, dass er da ist, oder?
Was heißt sehr froh? Also,
ich weiß nicht, wir haben da noch nicht so drüber geredet, das ist jetzt eigentlich Einzige, was nicht komplett geprobt ist an diesem Podcast.
Alles andere sind wir durchgegangen, nein.
Ja.
Ich freue mich auf der einen Seite natürlich, dass Kleinsorge wieder da ist. Er ist ein guter Spieler gewesen, er ist einer unserer Aufstiegshelden gewesen. Ja. Auf der Seite freue ich mich. Auf der anderen Seite fehlt mir insoweit das Verständnis, als dass wir für ihn eigentlich gar keinen Platz im Team haben. Wenn er natürlich besser ist als alle die da sind,
Dann
ist das okay.
Mhm.
Das müsste er aber ja jetzt erstmal unter Beweis stellen, denn er hat ja auch sehr viel, also der hat ja auch erstmal Rost angesetzt.
Ganz vorsichtig. Kann es lauter.
Ja, und alles gut, wenn er nachher die Leistung bringt, wenn er Startelf-Spieler wird und da halt als Koryphäe hervorgeht, dann war es die richtige Entscheidung am Ende des Tages. Kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann von hier aus jetzt nur sagen, gebraucht hast nichts. Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass er da ist, weil er ist einer unserer Aufstiegshelden. Ich freue mich, dass da vorne einer auf dem Platz steht.
Ja, und ich glaube, ehrlich gesagt, nach den ersten beiden Spielen ist Qualität auch auf dem Flügel sehr, sehr dringend notwendig. Also bisher würde ich sagen, hat sie nur Hämlein noch bewiesen, nicht nur durch sein Tor, sondern ehrlich gesagt, weil er auch der Einzige ist, der dann wahrscheinlich auch mit Marvin Poirier zusammen wirklich dann auch anläuft und sich komplett den Arsch aufreißt.
Das sind ja gefühlt auch die beiden aggressiven Spieler.
Genau.
Also aggressiv im Sinne von, die wollen powern.
Richtig, genau. Ja. Deswegen, so sehe ich das dann auch. Da auch ein er hat nur einen Einjahresvertrag unterschrieben, weil ich glaube nicht, dass die 3 Jahre für die Regionalliga gültig sind. Naja, du kannst jetzt zwar nicht zu schwarz malen, aber diesen Gag habe ich dann im Stadion am Mittwoch relativ häufig
gemacht. Du Gag, in Anführungsstrichen. Nichtsdestotrotz, bei uns in Rhein, wir haben ja auch gesagt, so am Ende des Spieltags, ja gut, gegen eine Drittligamannschaft konnten wir halt nichts ausrichten.
Genau. Ja, aber genau, diesen Qualitätsschub, den du jetzt auf den Flügeln bekommen hast, da dachte man sich dann auch, okay, du hast dann ja auch noch einen Abifade verpflichtet. Du hast ja Mike Feigenspan einen Vertrag gegeben. Das macht man ja. Nee, ja. War auch immer noch einer der wenigen gefühlt, der auch noch ein bisschen versucht hat, sich den Arsch aufzureißen. Das war halt Morgan Fassbender, 2 Spiele die Saison gemacht. Ich weiß nicht, ob ich den noch überhaupt einwechseln würde. Ja, genau. Ob ich den überhaupt noch mal einwechseln würde. Auch heftig. Ne? Letzte Saison auch noch waren wir froh, dass.
Dass er weiter geblieben ist, ja.
Ja, gut, das. Ja, aber auch er hat einen Entwicklungsschritt nach vorne gemacht, so ein bisschen. Aber jetzt bleibt er stehen, macht er noch Rückschritte gefühlt. Von daher kann man sagen, jo, Kleinsorge wird der Mannschaft helfen. Aber dieses Spiel hat umso mehr eigentlich offenbart, wo die Probleme eigentlich liegen. Und zwar eher in der Innenverteidigung. Wir haben jetzt versucht irgendwie, ja, ich weiß es nicht, was die erste Halbzeit jetzt wirklich war. War das ein 4-4-2? War das ein 4-2-3-1? Ich würde jetzt eher sagen, dass das, ich sag mal, die ersten 10, 15 Minuten, wo es dann, also auch vor den Toren, dass dann Mike Feigenspan eher so ein bisschen die Zehnerrolle übernommen hat, wie auch immer. Und dann ist er dann etwas mehr auf den Flügel ausgewichen, was dann auch weniger gut funktioniert hat und war ein bisschen konfus. In der zweiten Halbzeit hat man mehr 4-4-2 gespielt. Das war okay, also wie gesagt, da hätte man auch noch ein oder zwei, also eigentlich hätte man noch 2 Tore machen müssen, man hätte vielleicht auch noch mehr machen können. Dieses 4-2-3-1, wie wir es gespielt haben in der ersten Halbzeit, das war sehr, sehr konfus, sehr, sehr schwach. Und das war auch wieder so ein Ding, das ist mir auch aufgefallen, dass wir ähnlich krasse Fehler gemacht haben wie zur Frings-Ära quasi. So ja. Anfang der Saison zur Frings-Ära, wo wir dann auch quasi ein Ballverlust war dann da, hat dann dafür gesorgt, dass der Gegner quasi ordentlich Wiese vor sich hatte. Ich meine, gut, das ist natürlich immer schwer zu verhindern, aber auch diese Passunsicherheit und so weiter, das sind irgendwie so Sachen, so, es ist unglaublich, dass, also wäre die Mannschaft jetzt zum ersten Mal auf dem Platz, aber auch gerade die Viererkette, wenn man sich überlegt, ist ja eigentlich noch so geblieben, wie sie die letzten Jahre halt noch war. Also zumindest das letzte Jahr. Und deswegen, da hätte man frisches Blut reinkriegen müssen. Oder ja, eigentlich war es ja zu Anfang des Spiels war es ja auch noch so. Da hat ja auch Dombrovka noch links gespielt. Das hat sich ja dann erst durch seine Kopfverletzung geändert, wo er dann ausgewechselt wurde. Wird sich jetzt gegen Zwickau auch ändern müssen, würde ich mal vermuten, weil Risch vielleicht auf der Linksverteidigerposition spielt, wenn man dann Dombrovka ins Mittelfeld zieht.
Meine mal gucken, wie es vernünftige Einwechslung
gewesen. Auch, also Risch gefiel mir auch,
ehrlich gesagt, mir auch ganz
okay.
Gut. Also es gab ja diese Benotung, ich weiß gar nicht, wer hat denn die herausgegeben?
NOZ macht das auch immer, oder?
Diese Benotung, also es gab doch irgendwo die Tage, stand irgendwo eine Benotung auf jeden Fall, wo unsere Spieler benotet wurden, die
halt NOZ,
fast durchweg mit 5 davon.
Das war die NOZ, denke ich.
Es gibt einen Fall, da sehe ich es ein bisschen zu hart, aber auch nur ein bisschen. Da hätte ich eine 4 gegeben, vielleicht auch bei Balle. Weil der sich halt schon noch von vorne nach hinten so ein bisschen den Arsch aufgerissen hat. Aber am Ende des Tages halt
Tore eingeleitet.
Ja, das ist richtig. Aber also zumindest war das schon noch so ein bisschen, mehr Spielanteil bei ihm, fand ich. Und deswegen hätte ich den nicht so hart benotet, aber ansonsten kannst du das eigentlich so unterschreiben.
Ich kann es nicht nachvollziehen, dass das Stefan Puttkamer eine 4 gekriegt hat.
Also, ja, das weiß ich auch nicht. Also ganz ehrlich, ey, Putti, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob, wie das noch besser werden soll. Also wir haben jetzt 2 Spiele und er hat so viel krasse, also Kopfballdefizite. Das war ja zu sehen beim, oder auch Stellungsspieldefizite in dem Fall war das dann, das war dann beim 1:1. Und Geschwindigkeitsdefizite sind ja bekannt. Das Problem ist ja auch, dass so ein David Blacher, Ole Körber weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht hundertprozentig, aber ein David Blacher auf der 6 auch nicht der allerschnellste ist. Er ist auch häufig dafür da, wenn wir Standards haben zum Beispiel, dass er die Absicherung macht. Das ist auch schwierig, auch, ja, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll bei dem Spiel sozusagen zu kritisieren. Deswegen, das wollte ich jetzt eigentlich noch zum Thema Kleinsorge auch noch sagen, dass wir wirklich auf anderen Stellen wirklich gerade Innenverteidigung, defensives Mittelfeld, eventuell auch Blacher und Käufer haben auch so heftig nachgelassen, womit ich niemals gerechnet hätte. Ich hätte vor der Saison noch unterschrieben, wenn ich gesagt hätte, wir haben mit Tanku, Blacher und Käufer quasi das eins der besten zentralen Mittelfelde der Liga. Aber jetzt natürlich auch komplett raus, diese Meinung von mir. Also auch da würde ich jetzt sagen, ist auch schwierig, deswegen finde ich es fast schon gut, dass man da jetzt gegen Zwickau umstellen muss. Die Zehner auf der 10, wo jetzt Tanku natürlich lange ausfällt, da wäre auch noch Nachbesserungspotenzial eher gewesen, wobei ich mir da vorstellen kann, dass das vielleicht so im Wechsel, ich würde einen Chris Hinlander vielleicht ganz gerne mal sehen, da ist ja auch so die Frage, ja genau, wenn Kleinsorge dann auf rechts spielt, dass er dann vielleicht ein bisschen in die Mitte zieht. Das ist natürlich auch nicht absolut seine Position. Seine zweite Position ist ja dann vielleicht eher der Rechtsverteidiger-Position, aber da weiß ich auch nicht, ob das, dann würde ich ihn ganz lieber im zentralen Mittelfeld sehen, weil ich glaube, dass er das wohl kann. Bälle verteilen zusammen mit Pourier oder halt du spielst mit 4-4-2 und spielst dann halt mit Manske und Pourier. Also das hat mir auch eigentlich ganz okay gefallen. Da glaube ich auch, gerade ein Manske wird davon profitieren, mehr Minuten zu kriegen, dann kriegt er auch ein bisschen mehr Sicherheit, ein bisschen mehr so das Spielgefühl und zusammen mit Pourier, dann wird es, glaube ich, besser funktionieren. Aber jetzt haben wir auch wieder Problem offenbart. Die ersten beiden Spiele eigentlich. Wir schaffen es nicht, Pourier oder seine Qualitäten im Abschluss irgendwie einzusetzen quasi.
Ja, es ist wirklich dramatisch. Das Einzige, was wir vielleicht positiv irgendwie sagen können, ist, dass es von hier an nur besser werden kann. Also ich glaube, du bist jetzt wirklich am Untersein. Gut, das sage ich jetzt wieder. Wir nehmen das hier auf, kurz vor dem Testspiel gegen Dahlum. Mal gucken, wie das da aussieht mit der Niederlage. Gut, das ist zu dramatisch, wollen wir auch nicht werden. Aber es gibt jetzt viel Potenzial, es gibt sehr viele Möglichkeiten, auch die Fans jetzt vom etwas Besserem zu überzeugen. Und ich glaube, 5.949 waren irgendwie drin.
Ja, oder so, ja.
Irgendwie so, waren irgendwie da. Das mit der Vorstellung ist das erstmal der Ligaschnitt, behaupte ich.
Ja,
jetzt darfst du erstmal zusehen, dass du wieder Qualität auf den Platz bringst. Und das bringt uns nämlich wieder zu anderen Problemen. Wenn der Verein tatsächlich mit durchschnittlich 7.500 Leuten gerechnet hat, dann kommen wir sehr schnell wieder in eine finanzielle Stieflage. Das heißt, allen sollte eigentlich dran gelegen sein, gerade auch der Partei der Sportsvorstandsspitze, dass das Stadion wieder voll wird. Ich glaube auch nicht, dass man da absichtlich irgendwie gegensteuern wird, aber es muss irgendwas passieren. Es muss wirklich irgendwas passieren. Es muss in der Mannschaft was passieren und irgendwie muss es in der Mannschaft wieder Klick machen. Ich meine, ich habe das ja gesehen, man hat Krämers Training auch gesehen, die haben auch Teambuilding-Maßnahmen gemacht und sowas alles. Man versucht ja irgendwie doch wieder ein Gefüge herzustellen, eine Gemeinschaft zu erzeugen. Das scheint noch nicht ganz geklappt zu haben. Du merkst zwar schon, also jetzt gerade bei den Spielern, die sich bei uns auf der Tribüne bewegt haben, sag ich mal, das Verhältnis ist gut zu denen, die da liefen, die duzen sich alle, die sprechen sich auch mit ihren Spitznamen an, keine Ahnung, was, alles top. Was ist mit den Leuten, die auf dem Platz stehen?
Ja, es wird ja auch immer gesagt, wenn Neuzugänge dann vorgestellt werden, jo, super in der Mannschaft aufgenommen, das glaube ich auch wirklich alles hundertprozentig. Da will ich auch gar nicht sagen, dass dem nicht so ist. Was aber uns fehlt, ist, das sieht man ja auch, also ich will es auch nicht überbewerten, ehrlich gesagt, ne? Aber es fällt mir bei jedem Spiel eigentlich auf, dass die Jungs auf dem Platz immer einen Kreis bilden, aber immer der Gegner. Zum Beispiel steht er halt und wartet auf den Anpfiff. Also, dass wir immer einen Kreis gebildet haben. Also, nach dem Spiel kam das unter Rico Schmidt auch ab und zu mal vor und unter Frings. Aber dass das vorm Spiel sich irgendwie eingeschworen wird, das ist vorbei.
Die Mädels machen das aber zum Beispiel auch, ne?
Mädels machen das immer, ja. Aber bei den Männern, das ist schon ewig. Unter Rico Schmidt war das nicht so vor dem Spiel. Unter Trainer macht das jetzt auch nicht so. Bei Frings weiß ich nicht hundertprozentig, ob es da auch noch war. Da kann ich mich nur an nach dem Spiel erinnern. Ich fand es halt immer schön, dass das unter Neidhardt war das in der zweiten Saison, glaube ich, wo dann sowohl Ersatzspieler als auch Funktionsteam mit auf den Platz geholt wurde. Das machen die Mädels, glaube ich, auch. Wobei ich glaube, das ist nur die Ersatzspielerinnen und nicht die Trainer und die Betreuerinnen, sondern nur in Anführungsstrichen das Team. Aber du, ich fände es halt gut, wenn das auch mal. Weil in der zweiten Halbzeit ist mir aufgefallen, da hat man sich noch kurz eingeschworen. Da waren die Elf auf dem Platz und haben dann gesagt, komm, wir versuchen das mal irgendwie zu drehen. Das hat dann auch ein bisschen das hat man direkt gemerkt. Man hat versucht, direkt mehr Druck zu machen. Oldenburg war halt wirklich am Schwimmen, aber wie das dann auch alles zu Ende gebracht wurde, die 50. Minute ist einfach exemplarisch für dieses Spiel. Klein im Strafraum, das sah eigentlich auch immer noch okay aus. Ich will da auch nicht sagen, da muss man halt auch mal draufschießen. Wenn da halt vor dir drei Mann stehen und du draufschießt, dann geht er halt auch nicht rein. Das ist klar, das ist deswegen eigentlich ganz gut herausgespielt und so weiter. Trotzdem, dass dann der eigene Mann auf der Linie klärt und so. Das ist halt auch irgendwie so bezeichnend, dass du es dann irgendwie auch dann nicht hinkriegst, ein Tor zu schießen. Und deswegen, wenn es da 3-1 gefallen wäre, könnte man sagen, dann hätten wir vielleicht nochmal zweite Luft gekriegt. Aber gut, jetzt haben wir halt 5-0 verloren. Wir haben dann noch 2 Gegentore gekriegt, die in der Form natürlich auch nicht fallen müssen. Also sowohl Abwehr- und als auch torwarttechnisch sah das halt schon schwierig aus in dem Fall.
Ja, also gebe ich dir recht, da sind auch tatsächlich beide daran beteiligt, Abwehr und Torwart. Wobei ich da natürlich schon die deutlich größeren Anteile in der Abwehr sehe, die halt wirklich...
Beim 4-0 war, glaube ich, Hasi hatte den Ball, hat dann den Ball nicht weggekriegt. Bei 5 Toren, da würde ich dir recht geben, natürlich.
Und wir haben halt das Problem, dass wir einfach keinen Leader mehr im Team haben. Also jetzt, Tanko ist als Kapitän raus. Ich glaube, ihm würde ich das noch deutlich mehr zutrauen als David Blacher. Aber du hast ja dann auch nicht nur den Kapitän und Co-Kapitän auf dem Platz. Du brauchst ja auch dann jemand, der schon länger, also sowas wie Anstern Puttkamer ist dann immer das beste Beispiel, ist schon ewig im Team, seit dem Aufstieg halt drin und war ja auch mal Co-Kapitän, aber so jemand, der dann irgendwie versucht, die Leute anzupeitschen und gesagt, hier, wir müssen da ein anderes Körperbild, ein anderes Zweikampfverhalten an den Tag legen, irgendwie halt versuchen, das Ding noch rumzureißen, das fehlt irgendwie. Ich würde das am ehesten wahrscheinlich noch vom jetzigen Team halt jetzt, der nicht verletzt ist, halt noch Hämlein zutrauen, dass der das vielleicht noch irgendwie macht. Man muss ja auch dafür...
Das haben wir tatsächlich nach der Saison letztes Jahr schon gesagt, wenn er bleibt, dann hätte der Qualitäten zumindest für den Co-Captain.
Ne? Genau, das musst du ja nicht als Kapitän, du darfst ja auch den Mund im Team aufmachen, wenn du nicht Kapitän bist. Markus Ballmann muss es ja eigentlich auch können, der ist ja auch schon ewig hier und muss ja auch ein gewisses Standing im Team haben. Da musst du einfach auch mal den Mund aufmachen und dann versuchen, die Jungs irgendwie mitzureißen, wenn es gerade halt in einer Abwärtsspirale nach unten geht.
Aber genau deswegen wäre Chris Hämlein halt für mich eine perfekte Wahl gewesen, weil der halt so einer ist. Ja. Der dann halt noch steht und sagt, jetzt komm, Mann!
Ja, klar, aber ich meine, gut, das musst du dann von dir aus machen. Du wirst dass David Blacher als Co-Kapitän gewählt wurde, wird ja auch seine Gründe haben.
Das wird auch seine Gründe
deswegen, haben. Deswegen, vielleicht ist er ja auch jemand, der Anweisungen gibt, kommt dann aber nicht so rüber. Das ist so ein bisschen wie letzte Saison, wo wir gesagt haben, ist doch irgendwie schon ein Unterschied zwischen Leugers und Tankulit zum Beispiel oder Leugers und Egerach das Jahr davor. Genau. Das war ja immer so Sachen, dass du das immer natürlich mit Thilo Leugers vergleichst, der dann halt einfach der perfekte Mann war sozusagen. Da ist natürlich schwer auch ranzureichen, aber man muss das halt im Kollektiv dann irgendwie versuchen aufzufangen. Das ist halt genau wie mit Dennis Undaff gewesen. Du kannst dann halt einfach nicht 30 Tore und 15 Vorlagen, das kann ein Einzelner in der dritten Liga normalerweise nicht leisten. Das müssen halt, das ganze Team muss das irgendwie kompensieren. Wenn das nicht funktioniert, haben wir Probleme. Und wir hatten halt ein Problem. Sozusagen. Jetzt haben wir wieder ein Problem. Deswegen ist halt jetzt wirklich die Frage, wie kann man das lösen irgendwie? Also das können wir natürlich nicht beantworten.
Das muss die Mannschaft beantworten, das muss die Mannschaft für sich beantworten, das muss die Mannschaft auch am nächsten Spieltag, am 6.8. gegen Zwickau den Fans beantworten. Uns zeigen, hier ist ein scheiß Start gewesen, war aber doch nur der Ausrutscher. Wir können anders und wir zeigen euch das jetzt.
Ich hoffe.
Denn machen wir uns nichts vor, Zwickau, das ist nach Oldenburg so die zweite heiße Nummer, wo du halt ein 6-Punkte-Spiel vor der Brust hast.
Ja.
Machen wir uns nichts vor, nach den beiden Spielen sind wir ein super Abstiegskandidat auf jeden Fall.
Ja, ganz
und,
klar.
Ein Mitabstiegskandidat ist Oldenburg gewesen. Die haben einen Punkt geholt und die sind im NFV-Pokal weiter. Der zweite Mitabstiegskandidat wird vermutlich auch Zwickau sein. Und da
wir haben gewonnen das erste Spiel übrigens.
Die sind dann also schon mal 2 Punkte vor uns. Wäre ganz gut, wenn wir dann nach diesem Spieltag 1 Punkt vor denen wären.
Richtig, genau. Ja, es ist halt die Frage, woran liegt es? Es gab ja, oder es gab, gibt im Forum halt auch noch ein Thread, der heißt Sportvorstand raus. Ist ja auch was diskutiert wurde, je nachdem, mal mehr, mal weniger intensiv, halt nach dem BSV-Redenspiel natürlich, wo dann immer gesagt wird, also da wurden ja auch Konsequenzen gefordert von den Fans sozusagen. Das wurde ja auch klar plakatiert in dem Sinne. Und jetzt gibt es diesen Thread natürlich auch wieder zu einem Zeitpunkt, wo man denkt, okay, wir haben ganz große Probleme halt in der dritten Liga zu bleiben. Ich würde halt diesen Vorschlag natürlich nicht unterschreiben, weil ich der Meinung bin, und so ähnlich haben wir das, glaube ich, auch im Reden-Podcast ja auch gesagt, erstens sind dadurch Probleme wahrscheinlich, also jetzt sowieso nicht gelöst, weil jetzt kannst du halt sowieso nicht mehr nachbessern. Zweitens ist unser Vorstand ja komplett aufs Ehrenamt sozusagen, also bis auf Ronald Maul. Genau, der gehört ja, glaube ich, auch nicht zum Vorstand, ist ja noch irgendwie eine andere Geschichte. Als Geschäftsführer bist du da irgendwie außen vor oder so. Ich weiß gar nicht.
Du bist vom Vorstand eingesetzt an der Stelle. Ne?
Ja. Kann auch wohl sein, irgendwie sowas, genau. Deswegen, wenn man da jetzt sehr viel Geld sozusagen in einen Hauptamtlichen steckt, dann haben wir auch noch andere Probleme, denke ich mal. Und ob dann alle Probleme gelöst sind, ist schwierig. Trotzdem kann ich das halt nachvollziehen, wenn gesagt wird, wir haben nach Christian Neidert halt so und so viele Trainer verschlissen, wir haben so und so viele Spieler, die nicht eingeschlagen sind. Da müsste man sich extern vielleicht neuen Fußballverstand mit reinholen sozusagen. Das ist natürlich auch immer eine Sache des Geldes. Ich bin der Meinung, dass Heiner Beckmann einen guten Job macht, aber auch keinen, wo ich sagen würde, würde ich auch sagen, darüber muss man diskutieren.
Halt. Ja, das Problem ist, glaube ich, auch gerade, dass also auch ein Heiner Beckmann deutlich zu sehr auf die Wirtschaftlichkeit guckt.
Sprich, ja, klar,
also ist auch richtig. Den Gratisspieler aus der Regionalliga, den können wir besser mitnehmen, als dass wir irgendwie eine Ablöse von 50.000 Euro für irgendjemanden zahlen, der schon eine gewisse Drittliga-Erfahrung hat.
Ja. Das ist vielleicht auch so. Niemand kriegt ja eigentlich auch nicht, glaube ich.
Ja, das ist vielleicht so auf der einen Seite halt auch richtig, auf der anderen Seite natürlich ein bisschen kurz gedacht, und dann existiert am Ende des Tages halt so eine Mannschaft, wie sie es jetzt tut, die halt wenig Drittliga-Erfahrung auf den Platz bringt. Natürlich haben wir Spieler, die Drittliga-Erfahrung haben, aber wenn du dann so eine 50-50-Mannschaft auf den Platz bringst, dann kann es halt schon eng werden, das macht es halt insgesamt ein bisschen schwieriger, und dann entsteht natürlich bei vielen Fans der Eindruck, ich weiß gar nicht, wie oft ich das gehört habe, ja komm, lass uns doch noch einen ablösefreien Spieler holen, den wir jeden Monat bezahlen können und bla bla bla. Also das natürlich kommt da Unmut auf, weil du immer denkst, warum holen wir uns denn nicht mal die Granate ins Haus, sondern lassen das den anderen Mannschaften. Muss man halt vielleicht auch so fair und ehrlich bleiben und sagen, na, sind halt, das klingt jetzt gemein, nur der SV Meppen. Denn es gibt mit Sicherheit andere Vereine, die höhere Ambitionen haben, und sei es der Aufstieg in die zweite Liga, die halt natürlich auch für qualitativ hochwertigere Spieler dann wesentlich interessanter sind als der SV Meppen, der jetzt wieder alle Daumen und Hühneraugen zudrückt, damit es irgendwie mit dem Klassenhalt vielleicht noch am Ende des Jahres was wird. Und dann muss man halt immer sehen, was man am Ende des Tages dabei rausbekommt. Ne?
Genau, deswegen, also ich kann das in dem Sinne halt wirklich auch nachvollziehen, wenn man dann einfach sagt, jetzt zum Beispiel, du hast jetzt Lukas Masak verpflichtet zum Beispiel, der sitzt noch auf der Bank, du hast Paul Manske geholt, der jetzt auch einen ziemlich schlechten Einstand gemacht hat und so weiter. Alles verständlich, aber ich weiß auch nicht genau, wie ich das auch beurteilen soll für mich selber, aber ich glaube halt auch, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, Heiner Beckmann, das war's für dich sozusagen, also wenn der Verein das sagt, nicht wir, und deswegen, dann ist, glaube ich, sind die Probleme des Vereins deutlich größer, weil du kriegst halt quasi niemanden, der so viel Herzblut und Leidenschaft in den Verein reinsteckt, wie er es tut, für den Preis, den er es tut, sozusagen, also ist ja auch, glaube ich, auch halt jemand, auch
der Mann mit dem schwarzen Büchlein ist, also will sagen, der hat ja schon eine gewisse Anzahl Connections da, um jemanden zu bekommen, der das vielleicht auf finanziell niedrigem Level weitermacht. Dann hast du halt auch jemanden, der das halt mit auch einem sehr schmalen schwarzen Bild machen muss, weil er halt noch nicht...
Ja, das macht halt niemand für einen schmalen Euro. Niemand macht das. Da musst du halt richtig Geld für in die Hand nehmen. Und das ist halt auch was, was der SV Meppen nicht hat. Das ist auch was, was dann im Kader fehlt und so. Das hört man ja dann auch. Du zahlst für den hauptamtlichen Sportvorstand dann 100.000 Euro im Jahr, und dafür kannst du dir dann 3 Spieler holen, sozusagen. So um den Dreh, so. Das ja immer mal wieder, wurde das, glaube ich, auch immer mal wieder kommuniziert und so weiter. Von daher, ich glaube, er ist ja auch jemand, der nicht nur dann, ich sag mal, Sportvorstand ist, in Anführungsstrichen, sondern da gab es auch Kommentare, die wir gekriegt haben nach dem Redenspiel, wo dann auch kritische Kommentare waren, dass man sich nicht so gegen den Vorstand äußern soll und so weiter, wo dann auch gesagt wird, du weißt gar nicht, was da alles im Hintergrund läuft. Und das weiß ich auch nicht, das ist auch vollkommen richtig. Ich habe halt nur die Probleme da gesehen, habe mir dann meine Meinung dazu gesagt, und ich sage dir jetzt heute logischerweise genauso wieder. Deswegen, Vorstand raus ist wirklich viel zu kurz gedacht. Man muss auch wirklich sagen, es ist auch immer erst der erste Spieltag und das erste wichtige
Pokalspiel gewesen. Deswegen muss man vielleicht auch sagen, eventuell findet sich ja die Mannschaft auch noch. Und man muss auch sagen, dass im Moment auch Spieler ein Problem darstellen aktuell, die ja auch unter Christian Neidhardt waren. Und da haben sie funktioniert. Gut, da waren sie auch noch deutlich jünger. Steffen Puttkamer haben wir ja schon gesagt. David Blacher und Ole Kolper zum Beispiel sind ja auch Leute, wo wir eigentlich sagen, die haben ja ihre Qualität, funktioniert jetzt aber auch nicht, oder haben auch nachgelassen. Markus Barmer, wir waren alle super froh, dass er geblieben ist. Oder auch Max Dombrovka, der eine gute Vorbereitung gespielt hat. Eigentlich auch noch einen guten Ligastart und ja, war jetzt im Pokal natürlich schnell raus. Aber auch das gegeben hat. Aber auch das funktioniert jetzt aktuell nicht. Und da fragt man sich, da wird ja der Sportvorstand auch nichts für können. Das ist ja dann eher was aus der Mannschaft, aus dem Trainerteam herauskommen muss.
Gesagt haben. Ja. Ja. Ich glaube auch nicht, dass es ein Problem des Trainerteams ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, die beiden machen da schon ziemlich gut eingespielt.
Ja.
Die versuchen auch ihr Möglichstes erstmal. Es kommt halt nur noch nicht bei der Mannschaft zu 100% an. Und da können wir erstmal darauf hoffen, dass sich das jetzt ändert. Ich hoffe auch sehr darauf, dass wir eine komplette Veränderung sehen werden im Zwickau-Spiel.
Ja, hoffe ich auch.
Weil ich habe eigentlich keine Lust, mir die ganze Saison Sorgen zu machen. Wir können jetzt frei und flexibel auch spielen. Also ihr habt wesentlich weniger Termine jetzt plötzlich noch im laufenden Jahr. Also keine weiteren pokalnervigen Sachen und sowas alles. Wobei ich muss auch sagen, wenn ich dann halt schon so wieder so zu positive Kommentare lese, wie ja, dann holen wir uns die DFB-Pokalteilnahme halt über den Listenplatz, also den Tabellenplatz.
Platz 4,
ja. Dann sind sie auch der Ecke und ja, ich denke, bisher geht es halt nur bis Platz 4. Wenn es irgendwann bis Platz 14 runtergeht, hat er recht. Aber so optimistisch bin ich jetzt einfach nicht.
Als wir das letzte Mal gegen Oldenburg im Pokal rausgeflogen sind, sind wir aufgestiegen.
Also,
siehst du.
Also das ist ja schon quasi
ein
krönendes Ende. Nein, aber also
ich
bezweifle, dass das wieder passiert.
Ich auch.
Wäre froh und dankbar, wenn wir
ein Klassenhalt würde sich schon so anfühlen wie ein
Aufstieg. Deutliches Signal in der kommenden Woche sehen würden. Und ich hatte es jetzt vor dem Oldenburg-Spiel schon gesagt, eigentlich muss ein Kantersieg her, so ein 4-0, 5-0, damit du mal zeigst, wo der Frosch die Locke hat.
Ja.
Haben wir bekommen, leider von der falschen Mannschaft.
Ehrlich gesagt ist das ja auch so, wenn wir jetzt einfach mal unsere zweite Drittligasaison uns angucken, wo wir auch lange Zeit 20. waren und lange Zeit auch irgendwie 5, 6, 7 Punkte Rückstand auf dem Nicht-Abstiegsplatz hatten. Dann ist halt immer so das gewesen, dass, oder auch in unserer ersten Saison, wo wir dann auch mal 3 Spiele verloren haben, sozusagen, wo dann immer die Abstiegsränge ein bisschen näher kam. Du hattest dann halt immer wieder so einen Punkt, der dich dann halt gepusht hat. Das muss man ja auch. Man dachte ja immer, ja, Neidhardt, da war ja alles noch super. Ja, war halt auch nicht alles super, weil da hatten wir auch immer Probleme, gerade auch. Zwar unsere zweite Saison, da haben wir auch Spieler verpflichtet, die überhaupt nicht gezündet haben. Ein Max Wegner, der jetzt in Oldenburg aufgeblüht ist, der hat bei uns halt einfach nicht funktioniert. Hat auch Christian Neidhardt geholt. Und da muss man auch mal sagen, ja, Neidhardt ist nicht der Heilsbringer, der hier alles super gemacht hat und seitdem er weg ist, ist alles scheiße. Das wird natürlich auch, das sind ja auch, ich sag mal, Neidhardt hat auch viel Gutes gemacht natürlich zusammen mit Heiner Beckmann. Deswegen ist das halt also, was wir fordern oder fordern nicht oder wo man sagt, das könnte helfen, dass man dann noch sich jemanden holt, der vielleicht für die Kaderplanung ein bisschen mehr zuständig ist, sozusagen, dass ein bisschen entlastend ist für den Mann und auch für
Nachwuchs ranholt, der so ein bisschen eingearbeitet wird.
Sowas, genau, das wäre natürlich cool. Deswegen, ein Thilo Lorgas wäre natürlich perfekt gewesen, aber der hat ja andere Sachen da. Hat man ja auch gehört, ja, der ist jetzt auch nur nicht beim SV Meppen geblieben, wegen Person X und so weiter. Weiß man natürlich auch alles nicht. Das sind halt alles so Sachen, da ich gehe davon aus, es wird andere Gründe haben. Der macht das Familienunternehmen, hat das ja jetzt übernommen sozusagen von seinem.
Er scheint viel zu tun zu haben.
Deswegen, dann ist halt wahrscheinlich noch ein zweiter Volltime-Job auch nicht mit drin.
Das ist natürlich weiter noch auf Nachricht drin.
Achso, ja, genau.
Das schöne Grüße.
Und deswegen, also wir müssen einfach mal einsehen, so richtig dritte Liga und SV Meppen, das ist halt was eigentlich nicht zusammengehört sozusagen. Es gibt Vereine, die können das ganz gut handeln. Wir können das auch ganz gut handeln, aber eigentlich nur, wenn wir über unser Verhältnis in dem. Damit meine ich nicht, dass wir jetzt jede Woche, jede Saison eine Mille Miese machen, genau, sondern dass wir halt Abstriche machen müssen in einem ehrenamtlichen Sport- und Vereinsvorstand sozusagen, dass der halt nicht hundertprozentig professionell arbeiten kann unter Vollzeitbedingungen, dass wir halt mit den Mitteln, die wir haben, da machen wir das Beste draus. Und wenn da der Klassenerhalt dann hängen bleibt, dann ist das eigentlich schon eine sehr große Leistung. Allerdings ja, das haben wir ja letzte Saison, könnte man jetzt sagen, warum habt ihr euch letzte Saison darüber beschwert und habt den Trainer gefordert? Ja, aber wenn man dann halt einfach auf dem Platz sieht, dass es nicht funktioniert, so wie es halt jetzt auch ist, das ist halt was, da ist das halt noch vergleichbar, meiner Meinung nach, mit dem Gegner. Also unser Kader an sich ist jetzt nicht so, dass man sagt, also das ist ja so wie Havelse quasi. Also da müssen wir auch mal ehrlich zu uns selber sein. Da sind halt noch gestandene Drittliga-Profis mit dabei, auch wenn wir jetzt viel Neuzugänge geholt haben aus der Regionalliga. Aber trotzdem hast du da einen Marvin Puri, Ole Kolper, David Blacher und natürlich auch Balle, Puttkammer und Dombrovka und so weiter. Und auch jetzt Jonas Kersken, der jetzt eigentlich noch nicht viel Erfahrung hat natürlich in der dritten Liga, aber von einem ersten oder vom Bundesliga-Club kommt. Und da muss man sagen, wenn die sich auf dem Platz oder wenn die einem da das Gefühl geben, da irgendwie nehmen das nicht richtig an, und man muss jetzt einfach auch mal sagen, Derby gegen Oldenburg und sich dann nicht komplett zu zerreißen, schwierig. Also war ja zum Zeitpunkt, war das ja irgendwie hatte nur so einen Testspielcharakter, und sowas wird dann halt kritisiert, und das muss auch kritisiert werden, meiner Meinung nach.
Ja, du hast jetzt gerade eben auch noch gesagt, dass halt unter Neid hat auch nicht alles gut war, und das ist auch vollkommen richtig. Das Problem ist, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren gewesen, dass wir von Beginn der Saison an immer schon sehr stark erlitten haben. Das war jetzt unter Neid halt nicht unbedingt immer so. Wir haben dazwischendrin eher so ein Hängerchen gekriegt. Aber die letzten Jahre, also ja, wir haben immer die Anfangsphase schwierig
gemacht. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also der erste Sieg war am vierten Spieltag.
Ja, genau. Aber so schlimm, wie es jetzt gelaufen ist, war es dann halt immer nicht. Du hast dann halt immer noch positive Anzüge gehabt, du hast immer positive Sachen gesehen, die da.
Ja, aber Rico Schmidt war doch die Hinrunde der Bombe.
Genau. Ja, passt nicht mit dem, was ich gesagt habe. Aber also
aber da hast du natürlich, die ganze Rückrunde ist natürlich so präsent. Frings war schwierig.
Was bei mir jetzt eher gerade im Kopf ist, wir sind einfach in einer sehr langen Leidenszone schon drin.
Ja.
Wenn du die ganze Rückrunde halt siehst und dann dieses Pokal aus, wo du einfach nur denkst, ja, DFB-Pokal gegen Riegen, komm, das holen wir jetzt mal eben nach Hause, wäre wohl nicht schlecht. Gut, die 250.000 oder 300.000 wären es ja fast gewesen für den SV mit den Einnahmen.
Naja,
mit
Zuschauern.
Wer braucht die schon? Können wir einen gestandenen Drittliga-Profi für. Und dann gehst du halt in die nächste Saison und denkst, komm, wir mischen die Karten neu. Wir haben Stefan Krämer an der Linie stehen, Top-Typ, der, glaube ich, super in Mappen passt und der, glaube ich, auch guten Job macht am Ende des Tages.
Vor allem, wenn ich ehrlich bin.
Und das Leiden geht halt so weiter. Eigentlich muss der Aufruf halt sein, das Leiden muss ein Ende haben. Und da brauchen wir ganz, ganz deutliche Signale von der Mannschaft, dass das halt besser wird und das Publikum insgesamt, nicht jetzt wir, die Hardcore-Fans mit ihren scheiß kleinen blauen Kärtchen da in der Mappe, die jede Woche wieder kommen, weil sie dumm sind.
Naja.
Also zumindest, wenn es so weitergeht.
Weil wir für den Verein leiden wollen.
Ja, das ist
Leidenschaft.
Für den Verein
Leidenschaft. Wir leiden Schaft für den Verein.
Sozusagen. Genau, aber wir sind ja nur die eine Hälfte derer, die ihr gerne im Stadion haben wollt. Die andere Hälfte muss aber durch gute Leistung überzeugt werden und die kommen halt dann nicht sofort wieder.
Genau. Was ich vorhin noch sagen wollte, eigentlich, wenn man sich auch mal so guckt, wo du Stefan Krämer gesagt hast, Top-Verpflichtung, ne, auch nach außen. Ich schätze mal auch, dass da kaum jemand sagt, oh, also Krämer, dass wir den geholt haben, das ist ja wohl, also hätte man noch einen besseren holen können, sozusagen.
Die Rufe nach deiner Stelle sind ja schon wieder laut ohne Ende, aber das hört auch wahrscheinlich nicht auf, bis er eines Tages hier so genauso versagt.
Genau, der genauso Leistung bringt wie alle anderen Trainer vor allem auch.
Nee, weil Krämer einfach super Leistung ja auch bei Uerdingen gerade gemacht hat, unter den Voraussetzungen, die er da hatte.
Und deswegen, aber auch dann die Verpflichtung, also ein Samuel Abifade hat ja keiner gesagt, das ist ja auch wieder eine Wurst, die wir da geholt haben. Bei Poirier bin ich auch immer ein bisschen zwiegespalten sozusagen, weil schwieriger Charakter, aber damit kommen wir in Web eigentlich ganz gut klar. Da, zumindest war das immer so die Meinung, oder meine Meinung, was er gesagt. Dann Paul und Johannes Manske, fragt man sich auch, okay, Manske, nie gehört sozusagen, wer das ist, kann natürlich in die Hose gehen oder nicht. Bei Lukas Masak und David Vogt waren sie immer ein Kapitän in ihren Verein. Und Lukas Masak bei Wacker Burghausen, die sind Dritter geworden in der Regionalliga Bayern. Sascha Risch, Alter, den Namen, ey, ich muss. Sascha ist. Ich kann das nicht.
Sascha Risch.
Sascha Risch. Ich schon wieder nicht richtig.
Sascha Risch.
Ja, ich kann es nicht. Tut mir leid. Risch. Also Risch geholt haben, da war halt auch so, war glaube ich auch eher die Meinung, ja, guter Mann, schön,
super, dass wir Rischi.
Super Rischi, genau. Schön, dass wir ihn gekriegt haben und so weiter. Von daher, ja, ist halt auch immer schwierig, wenn solche Transfers halt einfach nicht funktionieren, dann kann es natürlich auch immer gut meckern.
Abwarten. Ich meine, ne,
zwei wenn.
Die Vermutung liegt scharf auf dem Tisch, dass es schwierig ist mit diesen Verpflichtungen, aber warten wir mal ab.
Ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht ist es halt so, die müssen sich auch noch eingrooven sozusagen. Ein Dennis Undaff hat ja auch nicht von Anfang an funktioniert, also hundertprozentig. Der braucht auch seine gewisse Einarbeitungszeit. Deswegen, da wir jetzt halt auch die Spieler kritisiert haben, wenn dahinter Tag nicht besser ist oder die sich nicht aufdrängen sozusagen, oder vielleicht machen sie es jetzt noch, dann wird das vielleicht auch noch was anderes in dieser Saison. Also wenn sie sich aufdrängen, wenn es nicht ist, dann haben wir natürlich ein Problem. Aber eigentlich sollte ja jeder Fußballprofi den Anspruch haben, besser zu sein als der gerade in der ersten Elf steht. Und das sollte ihn eigentlich motivieren.
So sieht's aus.
Tut mir übrigens leid, dass ich habe ein bisschen Schnupfen.
Ja, wird auch gerade gefühlt nicht besser. Ich würde auch sagen, wir hören einfach auf, weil wir haben nichts weiteres Positives mehr zu sagen. Wir hoffen einfach darauf, dass es nächsten Samstag besser wird und dass wir dann etwas Schöneres besprechen werden. Und danach hören wir uns
wieder. Irgendwas werden wir besprechen und es wird
hoffentlich besser. Das wird hoffentlich besser. Vor allem auch, zumindest ein Schnupfen.
Ja, außer ich, ja gut, Corona hatte ich ja schon. Also was soll da noch kommen?
Das heißt nicht, dass ich ihn nochmal wiederkriegen kann.
Ja, mal abwarten.
Alles klar. Dann war es das für heute.
Bis dann.
Dankeschön. Auf Wiedersehen.
Ciao. Gute Nacht.